Heute ist Samstag, der 7. Juni und wir haben euch wieder vier frische Fugengold-Feuilleton-Themen mitgebracht. Wir, das sind heute nicht Marc und ich, sondern die Künstlerin Lotte Haus, die Kulturwissenschaftlerin Sarah Deborah Reininghaus und ich. Marc ist in Polen und lässt euch schön grüßen. Sarah wird über die Bundeswehr in Schulen sprechen. Lotte stellt den Kunstskandal der Performancegruppe Body Talk im Paderborner Dom der Londoner Ausstellung Slipping the Wild gegenüber. Und ich spreche über die Angst unseres neuen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer vor einer, wie er es nennt, ökosozialistischen Empörungskultur. Ich spreche aber auch über die Moral der Matratzen von Airbnb, soziale Wohnungspolitik und Stadtentwicklung.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, ich habe euch ein aktuelles Thema mitgebracht. Wolfram Weimer kritisiert die ökosozialistische Empörungskultur.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Übergriffigkeit, Ignoranz, Bevormundung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer macht in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung seinem Ärger über angebliche Angriffe auf die Kunstfreiheit Luft. Das ist ein Artikel oder die Schlagzeile zu einem Artikel, der am 5. Juni bei Zeit Online, dpa und von Johannes Süßmann veröffentlicht worden ist. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kritisiert heftig die Eingriffe in die Kunstfreiheit. Insbesondere die Entfernung einer Venus-Statue aus einer Berliner Behörde wegen angeblicher Frauenfeindlichkeit. Er warnt vor einer Cancel Culture und bezeichnet sowohl linke als auch rechte Eiferer als bevormundend und freiheitsfeindlich. Weimer plädiert für die Verteidigung der Freiheit der Kunst und warnt vor einem neuen Tugendterror, der die Künstler und das Publikum gleichermaßen einschränkt. Jüngstes Beispiel sei die genannte Entfernung einer nackten Venusstatue aus dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen wegen des Vorwurfs der Frauenfeindlichkeit. Es ist nicht übertrieben, von einem Akt kulturferner Ignoranz zu sprechen, schrieb Weimer im Artikel in der Süddeutschen Zeitung, auf die sich Zeit Online bezieht. Die simple Gleichung, so Weimer weiter, weibliche Nacktheit sei per se sexistisch und habe in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, wirkt wie das Credo eines jakobinischen Bildersturms. Sein modernes Pendant, der Shitstorm, gehört mittlerweile zum festen Inventar radikal feministischer, postkolonialer, ökosozialistischer Empörungskultur, so Weimer weiter. Zitat Ende. Ja, jetzt ist mal die Frage, wie steht man dazu? Wie kann man dazu stehen? Wie kann man die Position von Weimer diskutieren und kritisieren? Ich finde, dass die Sichtweise von Weimer extrem problematisch ist, weil sie eine pauschale Verurteilung einer komplexen gesellschaftlichen Entwicklung darstellt. Es besteht die Gefahr, dass Weimer dadurch wichtige Diskussionen über Grenzen der Kunstfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung abwertet und ignoriert. Als demokratische Errungenschaften der letzten Jahrzehnte und der letzten Jahre versucht er genau diese Errungenschaften mit seinen steilen Thesen wieder abzuschaffen. Die Behauptung, feministische oder postkoloniale Bewegungen würden kulturferne Ignoranz fördern, verkennt die legitimen Anliegen nach Gleichberechtigung, Diversität und kritischer Reflexion gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Darüber denkt Weimer keine Sekunde nach. Zudem ist seine Darstellung vollkommen einseitig. Er fokussiert auf einzelne Beispiele wie die Venusstatue oder Michelangelo-Darstellungen, ohne den gesellschaftlichen Kontext zu berücksichtigen. Die Entfernung einer Statue kann eben auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels sein, bei dem bestimmte Symbole neu bewertet werden, was nicht zwangsläufig auch eine Einschränkung der Kunstfreiheit bedeutet, sondern eben Teil eines gesellschaftlichen, eines demokratischen Diskurses ist. Naja, jetzt muss man sich fragen, welche alternativen Perspektiven und Diskussionsmöglichkeiten bieten sich denn an? Das eine ist so die Gegenüberstellung von gesellschaftlicher Verantwortung versus absoluter Kunstfreiheit. Darüber hätte Weimar nachdenken können. Denn es ist wichtig zu diskutieren, inwieweit Kunstfreiheit Grenzen haben sollte, etwa bei sexistischen Darstellungen oder Symbolen, die Opfergruppen verletzen. Eine offene Gesellschaft muss einen Balanceakt zwischen Schutz der künstlerischen Freiheit und dem Schutz vor Diskriminierung finden. Und hier könnten gesetzliche Rahmenbedingungen oder gesellschaftliche Selbstregulierung sinnvoll sein. Dazu hätte ich mir einen Beitrag von Weimar gewünscht und nicht dieses sich hineinsteigern in Verleumdungsrhetorik, in Abwertungsrhetorik, in Eskalationsrhetorik. Eine andere Gegenüberstellung, die Weimar hätte diskutieren können, wäre die gewesen zwischen Cancel Culture versus legitimer Kritik. Nicht alle Formen des Protestes gegen bestimmte Kunstwerke sind gleichbedeutend mit Zensur oder Tugendterror. Naja, was soll denn überhaupt ein Tugendterror sein? Der Kampf gegen Sexismus ist keine Tugend im Sinne der Tugendlehre, weil Tugenden nach aristotelischer Auffassung vielmehr charakterliche Qualitäten sind, die ein gutes und ausgewogenes Leben fördern, wie Gerechtigkeit, Mut oder Weisheit. Der aktive Kampf gegen Sexismus kann jedoch auch als eine Form der moralischen Pflicht verstanden werden, die eher eine Handlungsethik oder Pflichtethik widerspiegelt, nicht aber eine innere Tugendhaftigkeit an sich. Ein Kulturstaatsminister sollte diesen Unterschied kennen. Aus Unkenntnis eine Tugend zu machen, halte ich für wenig tugendhaft. Man könnte aber auch über die Rolle der Gesellschaft bei der Gestaltung von Kultur sprechen. Auch dazu hätte ich mir Thesen von Weimar gewünscht. Anstatt nur auf individuelle Eingriffe zu schauen, sollte auch gefragt werden, welche gesellschaftlichen Prozesse fördern eine inklusive Kultur? Wie können KünstlerInnen ermutigt werden, vielfältige Perspektiven einzubeziehen? Und wie kann die Öffentlichkeit in einen Dialog eingebunden werden? Vielleicht als letztes Gegensatz, Paul, als letztes Thema hätte Weimar darüber sprechen können, wie sind die Rechte und Pflichten der Kulturschaffenden? Kunst ist eben immer auch ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Werte. Und da reden wir seit Jahren bei Fugengold immer wieder darum, wie Kunst zum Spiegel der Gesellschaft, zum Spiegel der Werte der Gesellschaft werden kann. Und das bedeutet aber nicht, dass sie frei von Kritik ist. Künstlerinnen sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, während Gesellschaften ihre Werte aktiv verhandeln müssen. Was bleibt unterm Strich übrig? Weimars Haltung setzt auf eine radikale Verteidigung der Kunstfreiheit gegen jede Form von gesellschaftlicher Einflussnahme. Doch diese Position läuft Gefahr, wichtige Debatten über soziale Gerechtigkeit, historische Verantwortung und den Schutz vulnerabler Gruppen auszublenden. Eine differenzierte Diskussion sollte anerkennen, Kunstfreiheit ist zwar fundamental, aber nicht grenzenlos. Sie muss im Dialog mit gesellschaftlichen Werten stehen und mit Blick auf die Veränderung gesellschaftlicher Werte immer wieder von Neuem diskutiert werden. Statt pauschaler Abwehr sollten wir nach Wegen suchen, wie kulturelle Vielfalt gefördert werden kann, ohne die künstlerische Freiheit grundsätzlich in Frage zu stellen. Nur so kann eine lebendige Kultur entstehen, die sowohl frei als auch verantwortungsvoll ist. Und aus dieser Perspektive ist der Text von Wolfram Weimar nicht nur unverantwortungslos, sondern er ist auch kenntnisfrei mit Blick auf den Diskurs über Kunst, Kunstfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung. Wie immer ist natürlich auch bei Kolumnen eine zweite Meinung wichtig und deshalb habe ich Sarah Deborah Reining raus eingeladen, nicht nur um uns ein eigenes Thema zu präsentieren, sondern auch um auf die Themen, die ich vorbereitet habe, zu reagieren. Sarah, wie schätzt du die Position von Weimar ein?
Tatsächlich weißt du, dass Kunstfreiheit für mich auch eins der höchsten Güter darstellt. Allerdings, und da würde ich eingrätschen, erscheint es mir bei Weimar eher so zu sein, es ist die kunstbezogene Haltung voll von man darf ja nichts mehr sagen. Ich denke, es gibt verschiedene Wege des Umgehens mit Kunst, die auch durchaus mal wehtun darf, verletzen darf, aber eben dann richtig kontextualisiert werden muss. Das bedeutet also, die Herausnahme, das Verbannen von Kunstwerken ist in meiner Welt nicht die richtige Lösung. Ja, man kann kuratieren, man kann einbetten, man kann erläutern. Bei Weimar hingegen erscheint es ja so, als sei gesetzt, dass jetzt alles entfernt werden muss, was eben die von dir angesprochenen vulnerablen Gruppen verletzt. Und das ist zunächst einmal überhaupt nicht der Fall. B, nicht der einzige Umgang damit und C, reiht er sich meines Erachtens nach damit nur ein in die Reihe der Leute, die beklagen, dass er nichts mehr erlaubt ist, was wir immer geschätzt haben, was uns immer Spaß gemacht hat, etc.
Ich sehe das ganz genauso, denn Weimar will sich für die Freiheit engagieren, sich gegen Verbote für die Freiheit engagieren und am Ende erreicht er nur die Freiheit des Verbots. So, wir bleiben auch beim zweiten Thema noch bei der Kunst, auch bei der Kunstfreiheit. Und zwar wird uns die Hamburger Künstlerin Lotte Haus ein Thema präsentieren, das sie die Überschrift gegeben hat zwischen Hähnchen und Heiligkeit. Und sie vergleicht den Kunstskandal der Performancegruppe Body Talk im Paderborner Dom mit der Londoner Ausstellung Slipping the While, an der Nick Cave beteiligt war.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Zwischen Hähnchen und Heiligkeit. Über Kunst, Körper und Kirche. Im Mai 2025 geriet der Festakt zu 1250 Jahre Westfalen in den Strudel öffentlicher Debatten. Nachdem die Performancegruppe Body Talk im Paderborner Dom eine verstörende Intervention zeigte. Fast zeitgleich eröffnete in London die kontemplative Ausstellung Slipping the Veil in der Kirche St. Bartholomew the Great. Zwei Kunstereignisse, gegensätzlich in Ton und Geste und doch verbunden durch eine tiefere Frage. Warum bleibt der sakrale Raum für die Kunst so magnetisch? Als Ort der Anrufung, der Störung, der Transformation. Neulich im Dom. Ein Hähnchen tanzt in Windeln vor dem Altar. Fleisch ist Fleisch, singt der Chor, und das Publikum schweigt befremdet. Ich war nicht dort, ich habe es nicht gesehen. Aber ich spüre das Echo. Ein vibrierender Nerv zwischen Sakrileg und Performance, rechter Empörung und der stets zu verteidigenden Kunstfreiheit. Die Gruppe Body Talk hat im Dom ihre Hähnchenchoreografie inszeniert. Halbnackt, roh, ein bisschen Dada irgendwo zwischen Tönnies Schlachthof-Ästhetik und pathetische 80er-Jahre-Performance-Kunst. Ich frage mich, war es Kunst? War es nötig? War es gut? Ich denke zurück an Slipping the Veil, die Ausstellung in der Londoner Kirche. Ich war da und was ich dort spürte, war nicht Schock, sondern Stille. Nicht Störung, sondern Schichtung. Nick Cave summte aus Lautsprechern, irgendwo zwischen Gebet, Trauer und Geisterruf. Die Werke, manche roh, manche zerbrechlich, manche fast ätherisch, haben sich nicht gegen die sakrale Architektur gestellt. Sie haben mit ihr gesprochen. Mit den Steinen, mit den Reliquien, mit den toten Heiligen unter den Platten. Kuratiert von der Künstlerin Elena Unger und der James Freeman Gallery. Eine Galerie, die ich sehr schätze, nicht nur, weil sie tolle Sachen ausstellt, sondern weil sie, wie ich glaube, spürt, dass etwas zurückkehrt. Etwas, das man lange Zeit aus der Gegenwartskunst verbannt hatte, weil man dachte, es sei verdächtig. Schönheit. Archaik, Spiritualität. Ein neues Ernstnehmen des Symbols. Eine Sehnsucht nach Tiefe, ohne sich im Kitsch zu verrennen. Nach einer Art metaphysischer Resonanz, die sich nicht ironisch bricht, sondern tatsächlich trägt. Kein Zynismus, kein postmoderner Dauerkommentar, sondern der Versuch, etwas aufzuladen, was zu lange als leeres Gefäß galt. Wir sind noch immer im christlich geprägten Bildraum, ob wir wollen oder nicht. Die Körper, die Altäre, die Gewölbe sind kollektive Chiffren. Doch was in Slipping the Veil geschieht, ist eine Art Rückeroberung. Nicht im Sinne eines Rückfalls ins Dogma, sondern einer zeitgenössischen Alchemie, in der Form, Aura und Bedeutung wieder miteinander arbeiten dürfen. Ein kleiner Renaissance-Moment vielleicht, nicht im Stil, aber im Impuls. dass Schönheit nicht nur Dekor ist, sondern Kraft, dass sie nicht gefällig, sondern transformativ sein kann. Dass das, was da ist, plötzlich wieder etwas bedeutet, wenn man es ernst nimmt. Offen für das, was jenseits der Ironie liegt. Ich bin vehement für die Kunstfreiheit. Ich habe Sancta von Florentina Holzinger gesehen und geliebt. Kannibalismus, nackte Nonnen, Blut, Ekstase, herrlich. Aber Holzinger choreografiert ihre Extreme mit Präzision. Sie kennt das Orakel und das Schlachthaus. Bodytalks Intervention hingegen wirkt unpräzise. Ein wenig wie ihre Website, die wirkt wie ein Aluhut zum Lesen. Ein wütender Rundumschlag gegen einen nicht näher definierten Gegner. Vielleicht war es ein Akt von Wut, vielleicht eine Anklage an die Massentierhaltung, an Konsum, an den Konservativismus der Kirche. Vielleicht aber auch einfach ein plattes Symbol, ein provokanter Ort und ein herbeigetanzter Shitstorm. Die Wahrheit ist, die Kirche ist ein hochauflösendes Medium. Sie verstärkt alles, was du hineinlegst, das Lächerliche genauso wie das Subtile. Wenn du mit einem blutigen Huhn auf den Altar steigst, schwingt immer die Geschichte mit. Inquisition, Leib Christi, Opfer, Missbrauch, Doppelmoral. Wenn du einen mystischen Raum schaffst, spürt man das auch. Das Heilige, das Fragile, das, was zwischen den Schleiern flimmert. Unsere Zeit ist voller Gegensätze. Auf der einen Seite das brüllende Meme, das Hähnchen im Newsfeed, das Skandalöse als PR-Konzept. Und auf der anderen Seite eine stille Sehnsucht nach Tiefe, nach Transzendenz, nach echtem Kontakt. Deshalb plädiere ich für eine Kunst, die beides wagt. Die radikale Freiheit, aber auch die Verantwortung für die Form. Denn der sakrale Raum ist nicht nur ein Ort, er ist auch ein Zustand. Und wer ihn betritt, sollte wissen, ob er ein Ritual vollzieht oder nur eine hohle Provokation. Denn zwischen Hähnchen und Heiligkeit liegt ein feiner Grat. Und ich stehe mit einem Fuß auf jeder Seite.
Ja, liebe Lotte, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, für deine Perspektiven. Ja, nach so viel Kunst, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen ausruhen und müssen wir auf moralischen Matratzen liegen, um uns eine Meinung zu bilden.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Kann man guten Gewissens bei Airbnb buchen? So lautet die Schlagzeile von Judith Lemke und Jakob Strobel Isera am 3.6. in der FAZ erschienen. Worum geht's? Der Text der beiden Journalistinnen beschreibt die Entstehungsgeschichte von Airbnb, das 2007 als Plattform für private Unterkünfte, um persönliche Begegnungen zu fördern, gegründet worden ist. Das Narrativ und der große Mythos von Airbnb ist, Airbnb ist entstanden auf den Motiven des Altruismus. Anfangs sollten Gäste auf Luftmatratzen oder in privaten Wohnungen schlafen. Er spiegelte den ursprünglichen Gedanken des Airbed and Breakfast wider. Mit wachsendem Erfolg entwickelte sich Airbnb jedoch zu einem milliardenschweren Unternehmen, das zunehmend von kommerziellen Anbietern kontrolliert wird. Das verdrängt den ursprünglichen Gemeinschaftsgedanken, das ursprüngliche altruistische Motiv, so finden das zumindest die beiden Journalistinnen. Viele Städte wie New York, Paris und Barcelona reagierten mit strenger Regulierung, um den massenhaften Tourismus und die damit verbundenen sozialen sowie städtebaulichen Probleme einzudämmen. In Barcelona soll die Plattform sogar ganz verboten werden. Trotz der ganzen Maßnahmen gegen Airbnb, trotz der Versuche der Regulierung, bleibt Airbnb wirtschaftlich äußerst erfolgreich. 8 Millionen Unterkünfte in sage und schreibe 150.000 Städten, 5 Millionen GastgeberInnen, 11 Milliarden Dollar Jahresumsatz und 85 Milliarden Dollar an der Börse. Was kann man dazu sagen? Wie kann man das einschätzen? Wie kann man das rahmen? Ich finde, dass die Entwicklung von Airbnb von einem ursprünglichen Sharing-Modell zu einem profitorientierten Großunternehmen ein Beispiel für die Versäumnisse der politischen Steuerung im Umgang mit urbanem Raum und sozialer Gerechtigkeit ist. Es fehlt an wirksamen gesetzlichen Rahmenbedingungen, um den Missbrauch der Plattform durch gewerbliche Anbieter einzudämmen und die Interesse der AnwohnerInnen zu schützen. Stattdessen setzen viele Städte auf kurzfristige Verbote oder restriktive Maßnahmen, die kaum nachhaltige Lösungen bieten, sondern nur das Symptom bekämpfen. Für mich ist es aber eher notwendig, dass die Politik aktiv regulierende Instrumente entwickelt, etwa durch eine konsequente Begrenzung gewerblicher Vermietungen, die Einführung von Quoten oder genossenschaftlichen Modellen, um den Wohnraum wieder in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Durch eine klare politische Steuerung kann verhindert werden, dass Airbnb weiterhin als Vehikel für soziale Spaltung und Stadtzerstörung missbraucht wird. Stattdessen muss es aus meiner Sicht zumindest ein Ziel sein, urbane Räume sozial verträglich und lebenswert zu erhalten. Nur so kann eine Balance zwischen Tourismuswirtschaft und nachhaltiger Stadtentwicklung erreicht werden. Jetzt würde mich aber interessieren, Sarah, wie moralisch findest du die Matratzen von Airbnb und buchst du jetzt immer noch bei Airbnb?
Mein Problem liegt darin, dass ich so gar nicht genau weiß, was ich als Alternative vorschlagen soll dagegen. Wenn wir uns die großen Hotelketten ansehen, aber auch die kleineren, sehe ich ähnliche Probleme. Es wird gebaut und wenn wir jetzt vielleicht aus einem deutschen Kontext einmal rausgehen, du hast mehrfach betont, dass du über urbane Räume sprichst. Das ist auf jeden Fall richtig und das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, wenn wir jetzt über Deutschland reden. Aber lass uns doch gern über die Traum- und Sehnsuchtsurlaubsorte sprechen, in denen es um Natur geht, die Berge, das Meer, die Strände. Also genau da ist ja auch das zu beobachten und da müssen wir vielleicht noch ganz andere Dinge hinzubedenken, nämlich dass ausländische Investoren, die über ganz andere Geldmittel verfügen. Ich sage das jetzt als jemand, der etwa häufig in Südostasien unterwegs ist, wo man versucht hat zu unterbinden, dass etwa EuropäerInnen oder AmerikanerInnen Eigentum erwerben. Also da beobachte ich das eben auch sehr häufig und da ist es auch nicht mehr das kleine Ferienhaus, das die AusländerInnen sich eben gönnen, sondern gezielt schon die Airbnb-Investitionen. Also all das müssten wir ja auch noch mal auf dem Schirm haben. Insofern absolute Kritik, aber ich habe keinen Gegenvorschlag an der Stelle gerade, weil es eben auch die großen Hotelketten betrifft.
Aber findest du denn, dass das Thema wirtschaftlich oder staatlich reguliert werden muss?
Es müsste staatliche Regulation geben an der Stelle. Das wäre mein Plädoyer und die einzige Lösung, da ich wirtschaftlich überhaupt keine Optionen sehe, mit denen man es unattraktiv oder ja als unmöglich gestalten könnte. Aber vielleicht bin ich dafür auch nicht die Expertin.
Liebe Fugis, vielleicht seid ihr Expertin für moralische Matratzen. Lasst es uns wissen. Jetzt haben wir uns ausgeruht, jetzt haben wir gelegen, jetzt haben wir auf moralischen Matratzen uns unseres guten, gerechten Bewusstseins versichert. Aber jetzt haben wir die Politik ins Spiel gebracht, haben wir über staatliche Regulierung gesprochen und das in einem Podcast, der immer so viele Probleme mit dem Staat hat. Und deshalb muss das letzte Thema sein, das uns heute Sarah präsentiert, Bundeswehr in Schulen.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ich habe heute einen Artikel zu dem Phänomen der zunehmenden Besuche der Bundeswehr in deutschen Schulen mitgebracht. Er stammt vom 4.6. und ist in der Taz erschienen. Unter dem Titel »Der Druck auf die Jugend wächst« beschreibt Moritz Huhn darin zunächst die Situation, wie sie sich derzeit darbietet. Und, die ich eben wiederzugeben für nötig halte, da vielleicht auch dir, Markus, und nicht allen Fugengold-HörerInnen bekannt ist, in welcher Frequenz überhaupt schon und in welcher flächendeckenden Verteilung die Bundeswehr mittlerweile regelmäßig deutsche Schulen mit ihren Besuchen und Informationsveranstaltungen beehrt.
Der in dem Taz-Artikel porträtierte Jugendoffizier spricht davon, ca. 100 solcher Vorträge jährlich zu halten. Damit übernimmt er augenscheinlich mehr Besucher als die etwa 90 KollegInnen, ja, so viele sind es, die er in Deutschland hat. Nichtsdestotrotz kommt die Bundeswehr auf sage und schreibe also 3600 Vorträge dieser Art an deutschen Schulen pro Jahr. Doch das ist bei weitem nicht alles. Die Bundeswehr bietet Schulklassen zudem kostspielige Ausflüge, etwa zum EU-Parlament an, veranstaltet strategische Planspiele, in denen Kriege, ich glaube aktuelle Kriege tatsächlich, nachgestellt werden und bespaßt die Schülerinnen und Schüler auf viele andere Weisen. Es gibt zudem Angebote auch für Studierende. Aber was genau sind eigentlich diese Jugendoffiziere? Das sind seit 1958 ReferentInnen für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Als ihre Kernaufgabe wird die politische Bildung angegeben. So sollen sie, und ich zitiere hier, der Bevölkerung die Rolle der Bundeswehr vermitteln. Und das, wohlgemerkt, ohne Absicht der Personalgewinnung für die Bundeswehr. Dabei, und das ist von Belang, unterliegen sie dem sogenannten Beutelsbacher Konsens. Das bedeutet, dass sie die drei Prinzipien einhalten müssen, denen auch der Politikunterricht in Deutschland unterliegt. Die Prinzipien sind das Überwältigungsverbot, die Kontroversität und die Schülerinnenorientierung. Ich komme später auf die ersten beiden Prinzipien zurück. Doch es gibt auch Widerspruch gegenüber Schulen und Lehrkräften, die die Bundeswehr dankbar einladen und begrüßen. In NRW etwa die Kampagne der LandesschülerInnenvertretung, ich finde den Titel grandios, kein Werben fürs Sterben, Bundeswehr raus aus Schulen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zeigt sich kritisch und fürchtet eine verdeckte Rekrutierung. In den vergangenen Jahren aber hat sich die Zahl der Schulen erhöht, die die Jugendoffiziere hofieren. Insbesondere aber seit dem Angriff Russlands und auf die Ukraine und der, das war ja schon im Titel des Artikels bekannt gegeben, von Olaf Scholz verkündeten angeblichen Zeitenwende. Also insbesondere seitdem erhält die Bundeswehr gesteigerte Anfragen und Besuchsbitten. Wenn Deutschland kriegstüchtig werden muss, ja, dann müssen auch die Schulen sich öffnen, so hat man den Eindruck. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht sogar explizit eine Stärkung der Jugendoffiziere vor. Auch wenn jedes Bundesland entscheiden darf, ob die externen BesucherInnen auch für eine Bundeswehrlaufbahn werben dürfen oder dies unterlassen müssen, so ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass allein die Anwesenheit und gut geplante Vorträge und schülergerechte Ansprache schon allein dafür sorgen können, dass Kinder und Jugendliche sich für die Arbeit bei der Bundeswehr zu interessieren beginnen. Neben dem Berufsweg des Berufssoldatentums ist es vor allem auch die vermeintliche Notwendigkeit, Obacht, der Wehrpflicht, die den jungen Menschen auf diese Weise nahegebracht wird. Moritz Huhns Artikel beschreibt dann weiter, dass kritische SchülerInnen durchaus bemerken oder kritisieren, dass man sie eben genau durch diese Besuche beeinflussen oder auch anwerben möchte. Ein großer Teil von ihnen aber gewinnt auch einen positiven Eindruck von der Bundeswehr, wenn nur der Gast sympathisch genug oder cool genug auf sie wirke. Gleichsam wird ersichtlich, dass viele Lehrkräfte die Infoveranstaltung als völlig unkritisch betrachten. Tja, ich möchte von diesem Artikel ausgehend hier die Frage danach stellen, wie sich zu den eben beschriebenen Umständen zu verhalten ist. Oder, Markus, anders gefragt, wie haben wir diese Praxis einzuschätzen? Das Konzept der herumreisenden Jungoffiziere ist meines Erachtens in seiner Einseitigkeit hochgradig problematisch. Die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft erfasst damit auf diese Weise unter Ausblendung aller damit verbundenen historischen Analogien nun auch das Bildungswesen. Damit läuft dies dem Verfassungsgrundsatz, ja, den gibt es, der Friedensgesinnung zuwider. Darüber hinaus verstößt diese von der Bundeswehr gepflegte Praxis gegen den habe ich ja eingangs genannt, Beutelsbacher Konsens, demzufolge im Umgang mit SchülerInnen ein Überwältigungsverbot herrscht, sie sich ihre eigene Meinung also bilden sollen dürfen. Schlecht bzw. einseitig informierte SchülerInnen sind aber den speziell geschulten Jugendoffizieren, die etliche Jahre älter sind als sie, argumentativ überhaupt nicht ebenbürtig. Auch das Gebot der Kontroversität wird meines Erachtens nach nicht zwingend eingehalten, wenn es darauf abzielt, den SchülerInnen freie Meinungsbildung zu ermöglichen. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Wir können nicht beurteilen, ob dies im Nachgang der Besuche der Jugendoffiziere derart überhaupt stattfindet. Die oftmals angepriesene Möglichkeit, ja, ihr könnt jetzt hier Fragen an Fachleute richten, ist allenfalls Simulation einer kritischen Diskussion in einer hochkomplexen politischen Lage. Es geht also dabei nicht bloß darum, die politische Situation adäquat analysieren zu können, sondern auch die individuelle Interessenlage der SchülerInnen angemessen zu berücksichtigen, die ein Recht darauf haben, meines Erachtens nach, nicht in militärischen Auseinandersetzungen verheizt zu werden. Der Unreflektiertheit vieler Lehrkräfte und Schulleitungen muss aus diesem Grund Einhalt geboten werden. Fragen, die sich mir im Nachgang stellen, sind zum Beispiel die danach, inwiefern etwa die lange Geschichte des Widerstands gegen die Wehrpflicht, ja, das ist eine sehr lange Geschichte, im Unterricht behandelt wird. Wo bleiben denn die Beiträge zur Kriegsdienstverweigerung und zur Geschichte der damit verbundenen gesellschaftlichen Repressalien? Warum wird nicht auch ein Workshop, gleichberechtigt, der Informationsstelle Militarisierung etwa organisiert? Und warum zählen aktuelle Texte wie »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde« oder Marlene Strerowitz' »Handbuch gegen den Krieg« dann nicht auch zur Schullektüre?
Vielen Dank, Sarah. Ich finde das ein unfassbar, also so ein Thema, das mich wahnsinnig aufregt. Die Bundeswehr hat überhaupt nichts an Schulen zu suchen und muss nicht Monopole ausnutzen, um sich Zugang zu Schülerinnen zu erpressen. Ja, und dann halt diese Einseitigkeit, genau das, was du gesagt hast. Warum gibt es nämlich genau die Gegenperspektiven, nicht Friedensbewegung, Konfliktperspektiven an all das, was du genannt hast? Warum wird das nicht zugelassen? Warum spielt das keine Rolle? Warum ist das nicht gleichwertig? Und wenn man die O-Töne auch in dem Artikel gelesen hat, der SchülerInnen, das gab natürlich welche sagen, ja, finden wir gut, finden wir wichtig, aber es gab halt sehr viele kritische Stimmen immer wieder dagegen und auch Problematisierung, warum es in der Schule stattfindet. Und das finde ich ein Thema, das eine viel größere Öffentlichkeit braucht. Genauso wie diese Ablehnung des Begriffes der Militarisierung, der mittlerweile ja abgelehnt wird, weil exakt. Militarisierung soll normalisiert werden. Das ist doch etwas, was nicht herausgestochen werden muss, weil Militarisierung ist ja negativ. Das ist ja alles total positiv und konstruktiv und das sind doch Sondervermögen. Und Vermögen ist doch etwas, worauf man aufbauen kann, was einem Sicherheit gibt und so weiter. Und diese verquere, verdrehte Debatte, die einfach nur einstimmen soll, Erziehung zur Militarisierung, Erziehung zum Kampf, Erziehung der Nation zu dienen, sich dem deutschen Volke unterzuordnen, damit man auch kämpfen und wehrbereit ist und widerständig ist. Halleluja. Ich habe da nur unglaublich viel Verachtung für diese Perspektive und für diese Haltung in ihrer Einseitigkeit und in ihrem strategischen Ausnutzen von exklusiven Zugängen.
Grundsätzlich interessant finde ich ja auch noch, dass der Artikel nicht differenziert zwischen den Altersgruppen. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir beide uns relativ dezidiert gegen Bundeswehrbesuche in der Schule wenden. Aber ich gebe auch noch mal zu bedenken, dass es nicht ausschließlich Oberstufen der Gymnasien oder Gesamtschulen oder Ähnliches sind. Das heißt, wir sprechen hier von Schulen der Sekundarstufe 1, von SchülerInnen, die jenseits der Volljährigkeit sind.
Und wir müssen auch sehen, dass es zunimmt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, dass die Polizei immer mehr Menschen anzeigt, die Polizeikritik üben. Mal mehr, mal weniger legitim, mal vielleicht zu demonstrativ, wie auch immer. Aber es wird auch eben ganz viel aus der Bundeswehr raus mittlerweile geklagt, Anzeigen geführt gegen Menschen, die sehr kritisch sind gegenüber der Bundeswehr. Und vielleicht haben wir uns heute auffällig gemacht und werden jetzt auch angezeigt. Dann bist du mal zum Podcast eingeladen und das Resultat ist nicht ein Honorar, sondern eine Anzeige von der Bundeswehr.
Markus, das war es mir wert und ist das höchste Honorar.
Liebe Fugis, wir kommen zum Ende. Liebe Fugis, auch jetzt wieder 4 Themen, Fugengold, Anfang Juni, mit dem wir euch in den neuen Monat schicken. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche Samstag wieder ein, wenn die neue Folge erscheint. Und wie würde Marc an dieser Stelle sagen, den wir hier zitieren, bleibt golden.
Das war Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert
von Sweet Spot Studio.